Ihr fragt euch sicherlich, was das ist. Das hier ist eine kleine Konstruktion, die ich mal für meine Kinder gebaut habe, die alleine den Zweck hat, dass man darüber balancieren kann. Ihr dürft gerne im Anschluss an die Predigt auch einmal ausprobieren, ob ihr diese Distanz, die Balance halten könnt. Und ich habe es deshalb mitgebracht, weil ich leider nicht in der Lage bin, hier im Saal eine Slackline aufzuspannen. Ich glaube, die meisten von euch wissen, was eine Slackline ist. Für diejenigen, die so etwas vielleicht noch nie gesehen haben, eine Slackline ist ein stabiles Band in etwa wie dieses, das durchaus auch mal 30 oder 40 Meter lang sein kann und zwischen zwei festen Punkten aufgespannt wird, meistens zwischen zwei stabilen Bäumen. Und zwar mit einer Ratsche oder einem Flaschenzug so stark gespannt, dass man dann über dieses Band drüber balancieren kann. Und es ist in etwa in der Zeit gewesen, wo ich auch meine ersten Schritte im Glauben gemacht habe, dass ich gelernt habe, auf einer Slackline zu gehen. Und ich habe den Eindruck, zwischen dem Gehen auf einer Slackline und dem Glauben gibt es einige Parallelen. Und darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Eine Slackline unterscheidet sich von einer Stange wie dieser hier insofern, als sie nicht starr ist. Auf einer Stange, wenn ich gehe, muss ich mich vor allem im Oberkörper bewegen. Eine Slackline hat das Problem, dass wenn ich darüber laufe, dass sie beginnt zu schwingen. Und als ich meine ersten Schritte auf so einer Schnur gemacht habe, hat mein Körper ganz seltsam reagiert. Mein Fuß, der das nicht gewohnt war, hat begonnen, unkontrolliert zu zittern. Und so habe ich mich selbst aus dem Gleichgewicht gebracht. Es hat eine Weile gedauert, um zur Ruhe zu kommen und auch meinem Körper diese Ruhe beizubringen, in gewisser Weise dort einen Schritt nach dem anderen zu machen, ohne selbst aus dem Gleichgewicht zu kommen. Auf einer Slackline zu gehen, vor allem wenn sie länger ist, ist nicht einfach. Da braucht man eine gewisse Körperspannung und man braucht sehr viel Balance. Und ich glaube, dass es auch im Glauben wichtig ist, Balance zu halten, Balance zu finden. Und auch im Glauben braucht das seine Zeit. Hier kurz mit der Übersetzung. Machen wir schnell eine Pause, damit die englischsprachigen Geschwister nicht die Hälfte verpassen. Gut. Ich habe den Eindruck, ich habe nur gesagt, im Glauben brauchen wir auch Balance. Ich habe den Eindruck, dass gerade in den letzten Monaten und Jahren die Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir erleben mehr und mehr Polarisation, also mehr und mehr extreme Positionen, die überhaupt nicht vereinbar scheinen. Wir haben die Situation gehabt von Corona, wo sich sehr starke Parteien gebildet haben. Einige von euch mussten erleben, wie durch die eigene Familie ein Bruch geht mit Menschen auf der einen und Menschen auf der anderen Seite. Und man konnte fast nicht mehr miteinander sprechen aufgrund dieser Polarisation. Wir haben es gesehen in Amerika mit dem Präsidentenwahlkampf und diese beiden Parteien, wie immer extremer und immer weiter sie auseinandergehen und man kann kaum mehr miteinander sprechen. Und nicht zuletzt auch durch den Krieg in der Ukraine hat sich in gewisser Weise die ganze Welt wieder ein Stück mehr polarisiert in Ost und West. Die Frage, wer hat Recht, wer ist auf der richtigen Seite, beschäftigt uns. Und diese Frage macht auch vor der Gemeinde nicht Halt. Die Polarisation geht oft mitten durch unsere Gemeinde. Aber mir scheint, dass die Bibel uns hier einige wertvolle Tipps und Hinweise gibt, quasi ein Gegenmittel gegen diesen Trend. Zum Beispiel kennen wir ja diese berühmte Aussage von Jesus, wo er sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich habe darüber schon einmal eine Predigt gehalten, da geht es nicht um moralische Perfektion, sondern da geht es darum, ein ungeteiltes Herz zu haben. Und Jesus führt das dann weiter auf und sagt, wie ist denn das bei Gott? Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott liebt alle Menschen, nicht nur die, die auf seiner Seite stehen. Und so sollen auch wir sein, gleichermaßen alle Menschen lieben, egal ob wir die gleiche Position haben wie sie oder nicht. Mir scheint aber, dass über diese praktischen Tipps hinaus eine tiefe Wahrheit in der Bibel selbst verankert ist. Und es ist etwas, das man nicht nur aus einem einzelnen Bibelvers herausgreifen kann. Es ist so, dass Gott durch die Heilige Schrift uns mitnimmt in einen Veränderungsprozess. Indem wir die Bibel lesen, indem wir sie studieren, indem wir damit ringen, verändert Gott etwas in uns und bringt uns bei, Spannungen auszuhalten. Und wenn wir die Spannungen in der Bibel aushalten lernen, dann lernen wir vielleicht auch mehr Spannungen untereinander auszuhalten. Ich möchte euch dafür einige Beispiele geben und vielleicht haben nicht alle gesehen, was sich unter diesem Tuch befindet. Eine Waage, eine sehr alte Waage, wahrscheinlich zumindest 100 Jahre alt. Und die soll als Illustration dienen für diese Gegensätze. In der Bibel wird ja zum Beispiel gesagt, dass Gott unsere Gebete erhört. Er hört jedes Gebet und wir können ja für alles beten und davon ausgehen, dass Gott das tut. Aber dann erleben wir in der Praxis, dass er nur allzu oft schweigt und scheinbar nicht reagiert. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wir wissen, dass wir Sünder sind und im Grunde nicht aus unserer Haut heraus können. Und doch sind wir heilig. Gott ist die Liebe. Gott ist gut. Aber Gott richtet und vernichtet. Gott kommt uns näher, als uns je ein Mensch kommen könnte. Und zugleich ist er unendlich fern und erhaben. Wir sollen Gott lieben, aber in der Praxis gelingt uns das nur, indem wir unseren Nächsten lieben. Oder noch ein letztes Beispiel. Wir wissen alle, dass allein durch die Gnade wir erlöst sind. Und doch gibt es den Jakobusbrief, der deutlich macht, dass ganz ohne Werke unser Glaube auch nicht im Lot ist. Und ich möchte ein letztes Beispiel ganz konkret hier anhand dieser Waage illustrieren. Eine Frage, die die Christenheit seit 2000 Jahren beschäftigt. Nämlich, wer ist Jesus? Und dann gibt es Argumente vielleicht auf der einen Seite, die uns zu dem Schluss führen, dass Jesus Gott ist. Und auf der anderen Seite gibt es gute Argumente, die zum Ausdruck bringen, dass Jesus ein Mensch ist. Da haben wir Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber im Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. In Kolosser 1, 16 und 17 heißt es über Jesus, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Jesus ist Gott. Aber in Markus 3, 31 und 32 lesen wir, es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Wenn Jesus eine Mutter und Geschwister hatte, dann muss er doch ein Mensch gewesen sein. Matthäus 11, 27 und Johannes 10, Vers 30. Jesus spricht, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Ich und der Vater sind eins. In Matthäus 11, 19 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Johannes 5 sagt Jesus, so wie der Vater das Leben in sich selber hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben. Und dieser Sohn kann jeden zum Leben auferwecken. Johannes 11, in dem Kapitel der Auferweckung von Lazarus, lesen wir folgende Verse im Vers 33. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, wurde er im Geist erzürnt und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Markus 14, 33. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Matthäus 27, 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im Vers 50. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Aber in Matthäus 24, in den Versen 30 und 31, beschreibt Jesus, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. In der Frage, ob Jesus Gott ist oder Mensch, können wir keine Antwort auf einer der beiden Seiten treffen. Und wie ihr an diesem Beispiel gut erkennen könnt, es ist sehr schwierig, eine Balance herzustellen. Es wäre viel einfacher, nur auf der einen Seite Gewichte aufzulegen, sodass diese Seite nach unten gedrückt wird. Oder auf der anderen Seite, dass diese Seite nach unten gedrückt wird. Die Balance ist der schwierigste Zustand. Und doch ist sie das, was die Bibel uns nahelegt. Wenn wir in unserem Glauben und in unserer Theologie nicht aushalten, dass wir uns zwischen zwei Positionen bewegen und dort in einem Gleichgewicht sein müssen, dann tendieren wir zu Extremen. Und es ist viel einfacher, in ein Extrem zu verfallen. Es ist viel einfacher für eine theologische Ansicht, die ich habe, immer nur Argumente auf einer Seite auf die Waage zu legen. Aber was wir dabei oft tun, ist, all die anderen Argumente, die genauso gewichtig sind, zu ignorieren. Und ich glaube, auch als Kirche stehen wir in dieser Gefahr, dass wir so sehr von manchen unserer Wahrheiten überzeugt sind, dass wir all die Gegenargumente vielleicht gar nicht mehr sehen wollen. Das Schöne an einem Gleichgewicht ist, dass wenn es einmal hergestellt ist, dann ist es nicht schwierig, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Wenn wir einmal die Balance gefunden haben, wenn es einmal so richtig gut läuft auf dieser Slackline, dann ist es gar nicht mehr so schwierig, einen Schritt vor den anderen zu setzen. glaube, dass wir Acht geben sollten, nicht zu der Polarisation in dieser Welt beizutragen. Dass wir eine Kraft in dieser Welt sein sollten, die im Gleichgewicht ist. Und das merken wir nicht nur in unserem Glauben und in unserer Theologie, sondern wir merken es auch in ganz praktischen Fragen des Alltags. Die Gesundheitsbotschaft ist ja auch nur ein Beispiel dafür, dass wir einen ausgeglichenen Lebensstil führen sollen. Wir sollen uns ausgewogen ernähren. Und auch in meinem Bestreben danach, gesund zu sein, kann ich in ein Extrem verfallen. Ich möchte noch ein letztes Beispiel nennen und dafür eine andere Illustration gebrauchen. Ich weiß nicht, wie dieses Objekt hier in der Schweiz genannt wird. In Österreich ist das ein Gummispanner. Vielleicht gibt es ein schweizerdeutsches Wort dafür. Ich habe diese Gummispanner in meiner Zeit in Österreich während der vergangenen Wochen sehr häufig gebraucht. Wann immer ich mit meinem Schwiegervater den Anhänger an unser Auto gehängt habe und dann dort irgendein Grünschnitt, also abgeschnittene Äste und Bäume oder auch Müll, wir transportiert haben, haben wir diese Gummispanner verwendet, um die Ladung zu sichern auf dem Anhänger. Wenn man das nämlich nicht macht, dann fliegt einem auf der Landstraße einfach alles davon. Und wenn man die Ladung sichert, dann ist es wichtig, dass man dabei auf die richtige Spannung achtet. Wenn ich eine Ladung sichere und das Gummiseil so durchhängen lasse, dann wird mir das nicht sehr viel helfen. Aber wenn ich ständig das Gummiseil auf der maximal möglichen Spannung halte, dann ist das genauso gefährlich, weil dann werden die Fasern im Inneren des Seiles irgendwann beginnen zu reißen. Und dann reißt vielleicht das ganze Seil und die Ladung fliegt erst recht davon. Beim Sichern einer Ladung ist es wichtig, die richtige Spannung aufrecht zu erhalten. Nur dann bringt es auch was. Und ich glaube, für uns als Adventisten geht es uns manchmal mit der Wiederkunftserwartung so. Mit unserem Glauben daran, dass Jesus bald kommt. Und dann können wir vielleicht in das eine Extrem verfallen und sagen, Jesus kommt gleich! Und ich habe schon wieder den nächsten Artikel gelesen und in der Zeitung habe ich heute das entdeckt und Jesus muss jeden Augenblick da kommen, weil er ist schon um die Ecke und das, was dort passiert ist, ist der absolute Beweis, morgen ist es soweit. Das kann sehr anstrengend werden. Und ich glaube, es ist manchmal auch anstrengend für diejenigen, die uns beobachten. Auf der anderen Seite, und auch davor warnt uns die Bibel, in vielen, vielen Gleichnissen von Jesus, wenn wir sagen, mein Herr kommt noch lange nicht, wir kennen diese Gleichnisse, dann wird uns der Tag überraschen. Ist also genauso gefährlich. Ich glaube, wir müssen auch in unserer Wiederkunftserwartung gerade das rechte Maß an Spannung aufrechterhalten. Dass wir auf der einen Seite bereit sind, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Wenn Jesus morgen wiederkommt, bist du bereit, ihm zu begegnen? Ich glaube, wir sollten jederzeit bereit sein, Jesus zu begegnen. Und wenn wir es nicht sind, dann müssen wir etwas in unserem Leben überdenken. Und doch, während wir gleichzeitig bereit sind dafür, dass Jesus jederzeit kommen kann, leben wir in einer Haltung der Geduld und des Ausharrens, wie die Bibel das nennt. Wir nehmen Verantwortung wahr. Wir sind beständig und vorausplanend. Wir überlegen und denken an die Zukunft unserer Kinder. Und ich denke, wir überlegen auch und denken auch an die Zukunft unseres Planeten. Ich glaube, auch darin müssen wir gerade die rechte Spannung aufrechterhalten. Nun könnte jemand kommen und sagen, Roland, das, was du hier beschreibst mit dieser Balance zwischen den beiden Polen, das ist doch gerade so wie Laodicea. Ist das nicht genau das Problem von Laodicea, diese Haltung, diese lauwarme Haltung in der Mitte drin? Die sind weder heiß noch kalt, deswegen werden sie doch ausgespuckt. Sie sind ja nicht in einem von den beiden Extremen, heiß oder kalt. Kein schlechtes Argument auf den ersten Blick. Aber ich glaube, dass die Offenbarung nicht davon spricht. Lasst uns doch diesen Text kurz miteinander lesen. Das ist in Offenbarung Kapitel 3, der Brief an die Gemeinde in Laodicea. Und dort lese ich ab Vers 15 bis 18, Offenbarung 3, Verse 15 bis 18. Dort erhält Laodicea diese Rüge von Jesus und er sagt zu ihr Folgendes: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Das Problem der Gemeinde Laodicea bestand nicht darin, dass sie ein Gleichgewicht oder eine Balance in ihrem Leben oder in ihrer Theologie gefunden haben. Das Problem bei Laodicea ist gerade eben darin, dass sie meinen, sie haben alles verstanden. Sie haben alle Wahrheiten gefunden. Sie sind sich allzu gewiss, dass sie erlöst sind. Dabei scheinen sie noch nicht einmal bekehrt zu sein. Sie sind sich also zu sicher. Und das ist auch eines dieser Extremen wiederum. Und das Problem ist, dass das, was hier in dieser Situation von Laodicea beschrieben wird, noch einen besonderen Fall darstellt. Und zwar scheint hier das passiert zu sein, was auch in der Gemeinde Israel am Berg Karmel das Problem war. Wo der Prophet Elia ihnen sagt, wie lange hinkt ihr noch auf einem der beiden Beine? Ist Gott der Herr, dann betet ihn an, aber ist Baal Herr, dann betet ihn an. Es ist eben gerade diese Zwischenposition zwischen, ich nehme mir ein bisschen Zeit für Gott. Jesus ist schon ein bisschen wichtig in meinem Leben. Ich bin schon gläubig und ich gehe vielleicht auch regelmäßig in den Gottesdienst. Der Glaube ist für mich schon auch ein wichtiger Teil von meinem Leben. Aber all das andere ist mir eigentlich auch genauso wichtig. Jesus ist nicht unser Ein und Alles. Und das ist das Problem von der Gemeinde Laodicea, dass sie nicht wirklich ihr ganzes Herz Gott geschenkt haben und radikal die Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Bei Jesus gibt es keine Balance. Da gibt es kein, ich folge ihm ein bisschen nach oder ich folge ihm ein bisschen später nach, wie wir an dem Beispiel von dem Jüngling gut sehen. Der sagt, gib mir noch ein bisschen Zeit und dann komme ich. Wir können Jesus nur ganz oder gar nicht nachfolgen. Wir können unser Leben ihm nur ganz oder gar nicht übergeben. Darum geht es, glaube ich, in der Gemeinde Laodicea. Und hier sind wir zu einer radikalen Entscheidung aufgerufen. Aber sobald wir uns einmal entschieden haben, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen, dann lernen wir in dieser Nachfolge, was es bedeutet, in Balance zu leben. Ein Gleichgewicht zu finden zwischen extremen Positionen in der Theologie, in der Politik, im Leben, in der Ernährung, in allen Lebensbereichen, finden wir mit der Hilfe von Jesus das Gleichgewicht, die gesunde Mitte. Ich glaube, dass es Satan ziemlich egal ist, auf welcher Seite wir vom Pferd fallen. Ob wir links runterfallen, ob wir rechts runterfallen, ist ihm völlig egal. Hauptsache, er wirft uns vom Pferd. Aber glücklicherweise, und einige dieser Aspekte haben wir ja bereits betrachtet, gibt uns die Bibel ganz praktische Tipps, wie wir uns dagegen schützen können. Und ich möchte hier noch einmal einige Bibelverse zum Schluss lesen, die das eine oder andere illustriert. Da ist zum Beispiel in Jesaja 55 der Vers 8 und der Vers 9. Und ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, was hier beschrieben wird. Da heißt es, Jesaja 55, Vers 8 und 9: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Oder in Römer 11, Abvers 33, den Text, den wir am Beginn schon gehört haben. Oh, welch eine Tiefe des Reichtumes beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gegeben? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Hier werden wir ganz deutlich mit der Tatsache konfrontiert, dass wir nicht alles verstehen können. Manchmal, wenn ich unsere Lektion lese, habe ich den Eindruck, als Adventisten versuchen wir für alles eine Antwort zu haben. Wir versuchen sogar Gott bis ins Detail zu erklären, warum er in der Situation so handelt und warum er in der Situation so handelt, als wären wir in der Lage dazu, Gott bis ins Detail zu verstehen und zu erklären. Wir sind dann auch nicht besser als die Freunde von Hiob. Die haben auch versucht, alles zu erklären und für alles eine gute Antwort zu finden. Aber wenn wir mit Gott konfrontiert sind, müssen wir das ertragen, dass wir nicht alles verstehen und nicht für alles eine Antwort haben. Das müssen wir aushalten. Und dann ein weiterer Aspekt, und den finden wir ganz schön in Sprüche Kapitel 30 beschrieben, und das habe ich auch schon erwähnt, ist dieser Gedanke, bitten wir Gott darum, dass er uns vor Extremen bewahrt. Und hier haben wir das Beispiel in Sprüche 30 ab Vers 7 von Armut und Reichtum. Da steht Folgendes: Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Gott möge uns bewahren davor, zu arm oder zu reich zu sein. Und einige Verse später wird der gleiche Gedanke auf andere Art ausgedrückt in den Versen 21 bis 23. Da steht Sprüche 30, 21 bis 23. Unter Dreien erbebt die Erde und unter Vieren kann sie es nicht aushalten. Unter einem Sklaven, wenn er König wird, und einem törichten Menschen, wenn er sich an Brot satt essen kann, unter einer Verschmähten, wenn sie geheiratet wird, und einer Magd, wenn sie ihre Herrin aus dem Besitz verdrängt. Seltsamer Text, oder? Ich glaube, was hier zum Ausdruck kommt, ist eine Realität, die wir vielleicht auch in unserem Leben manchmal erleben. Wenn, wie hier in diesem Beispiel, jemand plötzlich von einem Extrem in ein anderes Extrem fällt, wenn jemand, der sein Leben lang Sklave gewesen ist, plötzlich zum König wird, dann ist er damit überfordert. Er kann mit diesem Extrem nicht umgehen. Und ich glaube, das Gleiche trifft auch auf die anderen Situationen zu, die hier beschrieben werden. Möge Gott uns davor bewahren, in Extreme zu fallen. Und ich glaube, dieser Gedanke wird im Kern auch auf eine andere Art ausgedrückt. Und hier möchte ich Yvonne Rueck so zitieren, die ich vor einiger Zeit, als sie noch in die Gemeinde gekommen ist, regelmäßig unten im Vorraum, im Foyer begegnet bin. Und ich habe sie gefragt, Yvonne, wie geht es dir? Und vielleicht wisst ihr, was sie geantwortet hat. Sie hat gesagt, ich bin's zufrieden. Das hat mich so beeindruckt, ich werde mir diesen Satz für immer merken, glaube ich. Ich bin's zufrieden. Mir war ganz klar, dass sie Schmerzen hat wahrscheinlich, dass sie Beschwerden hat, dass nicht alles gut ist, aber sie war zufrieden. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die auch Paulus auf eine schöne Art zum Ausdruck bringt. Als er in dieser Situation war mit dem Stachel in seinem Fleisch und er ringt mit Gott und sagt, Herr, befreie mich doch von diesem bösen Engel in meinem Leben. Aber Gott, was sagt denn Gott zu Paulus? lass dir an meiner Gnade genügen. Ich glaube, Genügsamkeit kann uns auch helfen, eine Balance zu finden. Und das wird noch, und das ist der letzte Text, den ich noch lesen möchte, in 1. Timotheus Kapitel 6, ab dem Vers 6, auf eine anschauliche Weise beschrieben. Da schreibt auch Paulus an seinen Schüler Timotheus folgende Worte, 1. Timotheus 6, ab Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das ist jetzt nur ein Beispiel hier mit dem Reichtum, wo wir Gott darum bitten mögen, dass er uns nicht in eines der beiden Extreme fallen lässt. Aber ich glaube, das gleiche Prinzip trifft auf alle unsere Lebensbereiche zu. Herr, mach uns genügsam und hilf uns, die Balance zu finden. Hilf uns auszuhalten, dass es manchmal nicht das eine und nicht das andere eindeutig richtig und wahr ist. Ich habe in meiner Zeit in Bogenhofen sehr viel Slacklinen geübt. Und im Laufe der Zeit ist mir das immer besser gelungen. Am Anfang waren es so vielleicht 3 Meter, 4 Meter. Aber irgendwann habe ich es geschafft, eine Slackline von 15 oder 20 Metern zu gehen. Und wenn man da in der Mitte ist, dann schwingt das sehr stark. Dann muss man zum Teil starke Bewegungen machen, um im Gleichgewicht zu bleiben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, vielleicht war der eine oder andere von euch schon einmal in Bogenhofen, da gibt es einen See mit vielen, vielen Fischen drin. Es ist kein sehr schöner See, um darin zu schwimmen, weil er ist sehr schmutzig, es sind tausende Fische drin und er ist entsprechend verdreckt. Aber er sieht sehr hübsch aus. Und ich habe mir gedacht, ich probiere mal, ob ich mit der Slackline über diesen See gehen kann. Ich habe ihn auf der einen Seite an einen festen Baum gebunden, auf der anderen Seite gibt es dort die Mensa mit der Terrasse, habe ich sie an eine Betonsäule fixiert, habe das ordentlich gespannt, damit es über die Länge auch noch sich ausgeht. Und dann habe ich diese 25 oder vielleicht 30 Meter begonnen, auf der Slackline zu gehen. Und dann ist plötzlich etwas passiert, nämlich ich habe das Gleichgewicht nicht mehr gefunden. Einerseits war ich natürlich entsprechend nervös, weil wenn ich jetzt stürze, ist es viel schlimmer, als wenn ich über der Wiese gestürzt wäre. Ich werde nass und es ist auch ein bisschen eklig, in diesen Fischen zu landen. Aber nachdem ich da 3-4 Mal drüber gegangen bin und jedes Mal ins Wasser gestürzt bin und natürlich auf der Terrasse waren irgendwie 50 Schüler, die mir zugesehen haben, das hat die Situation nicht erleichtert, ist mir plötzlich etwas aufgefallen. Mir ist bewusst geworden, dass ich bislang, wenn ich Slacklinen geübt habe, immer auf den Boden geschaut habe. Ich habe meinen Fixpunkt auf dem Boden gesucht. Wenn sich das Seil also bewegt hat, dann bin ich ruhig geblieben, weil ich hatte diesen Fixpunkt dort unten. Aber habt ihr mal versucht, auf einem See mit tausenden Fischen drinnen einen Fixpunkt zu suchen? Das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe da auf diesen See geschaut und da hat sich alles bewegt und ich bin völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Und schließlich habe ich das realisiert und habe gelernt, meinen Fixpunkt dort zu suchen, wo mein Ziel ist. Ganz am Ende, wo diese Schnur an der Säule befestigt war. Und ich habe mich auf diesen Punkt konzentriert, weil sich dieser Punkt nicht bewegt hat. Weil dieses Ziel, auf das ich ausgerichtet war, stabil war. Auch wenn alles andere um mich herum und ich selbst sich wild bewegt hat. Und so habe ich es nach einigen Anläufen tatsächlich geschafft, über diesen ganzen See drüber zu gehen und auf der anderen Seite anzukommen. Dieser Fixpunkt ist Jesus. Wenn wir auf Jesus als das Ziel in unserem Leben ausgerichtet sind, dann können wir die Balance halten. Dann können wir, auch wenn um uns herum und in uns alles zu schwanken scheint, alles aus dem Gleichgewicht zu geraten scheint, mit der Hilfe von Jesus dennoch ein inneres Gleichgewicht bewahren. Und dieses Ziel sogar am Ende erreichen. Und das Schöne, was Jesus sehr, sehr deutlich gemacht hat in dieser Situation am See mit Petrus: Wenn wir dann doch einmal aus dem Gleichgewicht kommen, wenn wir dann doch einmal auf der einen Seite oder auf der anderen Seite hinabstürzen, dann ist Jesus da, der uns die Hand ausstreckt und uns wieder aufhilft. Amen.